hoffe, ihr habt alle so gute Träume gehabt, von guten Deals. Win-Win-Deals, genau. Vielleicht sogar über einen Win-Win-Win-Deal. Ja, das ist, glaube ich, alles gut. Okay, super. Ich tue zum Anfang noch beten. Ja, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, sagen wir dir Danke, dass wir so dürfen bei dir zur Ruhe kommen, dass wir bei dir dürfen einfach so daheim sein. Und ja, im Namen von Jesus tun wir jetzt bitten, dass du, Vater im Himmel, durch deinen Geist Gottes, durch Jesus Christus zu uns reden tust, durch dein Wort Gottes, das wir in der Bibel dürfen haben. Und dass dein Wort in unserem Herz aufgehen darf und dass wir Erkenntnis bekommen dürfen. Nicht einfach, dass wir intelligenter werden, sondern dass wir einfach mehr hineinsehen dürfen mit unserem Herz in die wunderbare Botschaft und Wahrheit Gottes, die uns aufgeschlüsselt wird durch den Geist Gottes. Und das wird uns verändern, das wird ja, uns frei machen. Und um das bitten wir dich, um das Wunder. Amen. So lebt Gott Beziehung. Das ist ja das Thema vom heutigen Morgen. Höre auf die 10 Gebote. Ich habe ja das Vorrecht gehabt, schon mal jetzt über die 10 Gebote zu predigen bei euch. Und das ist ja also eigentlich eine Einleitung gewesen. Und heute Morgen tue ich nochmal wie mit diesen 10 Geboten weiterfahren, wird es noch mal ein bisschen vertiefen und ich hoffe, dass ich das so möglichst effizient machen kann. Und nachher tauchen wir dann so noch in eine tiefere Anwendung rein. Und in dem Ganzen geht es eigentlich darum, dass wir in der Gottesbeziehung, wie eben Gott Beziehung lebt mit uns, da einfach mehr Verständnis dürfen haben. Die 10 Gebote hat ja Gott an Mose offenbart, das werden wir dann auch mal sehen, wenn wir dann im Himmel sind. Wow, das wird ein Ehrfurchtsmoment sein. Und dort hat ja Gott eben auf dem Berg Sinai die 10 Gebote am Volk Israel kundgetan. Und wir können wahrscheinlich gar nicht ganz erfassen, wie stark die 10 Gebote das sogenannte Abendland geprägt hat und wie fest wir eigentlich noch aus dem zehren, obwohl wir als Abendland immer mehr die Wurzeln leider verlieren. Aber Gott möchte schenken, dass das wieder zu einer Erweckung kommen, wo wir wieder erkennen können, was eigentlich Gott will und für uns vorhat. Ich habe hier auf markus.li/ent für Entwicklung. Da tue ich so einfach die Dateien, die ich da so gemacht habe, tue ich einfach dort rein. Es hat auch noch ein paar wenige Videos. Das ist wie so meine persönliche Dateiablage. Also wenn jemand dort herumschauen will, dann wird er also auch die PowerPoint finden, einfach als PDF. Also, die 10 Gebote haben unsere Geschichte geprägt. 2. Mose 20, 2 bis 17, das sind die 10 Gebote und sie werden dann im 5. Mose wiederholt. Wörtlich sind es eigentlich 10 Worte. Ganz wörtlich, nicht 10 Gebote, sondern 10 Worte. Und auf 2 steinernen Tafeln sind die an Mose kundgetan worden. Das wird mehrmals betont. Ich habe jetzt 8 Fragen zu diesen 10 Geboten. 9, sorry. Vor einer Stunde waren es 8. 9. Ich muss ehrlicherweise sagen, also ich habe das alles vorbereitet für mich und so. Und danach ist der Prozess gekommen, um das wieder zu kürzen. Und das Kürzen war also eine rechte Arbeit. Okay, also Zählung und Platzierung einzelner Gebote. Ich tue das so in 2 Gebotstafeln darstellen. Erste Frage ist, und das habe ich ja eigentlich schon der Predigt in Davos schon gesagt, ist die Zählung der 10 Gebote klar? Nein, es gibt verschiedene Traditionen und ich halte mich an die jüdische Tradition. die kommt da. Und ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wir haben also links die vier Gebote, die überall Herr, dein Gott, Herr, dein Gott, Herrn deines Gottes, Herrn, deinen Gott. Also geht es überall links in der ersten Tafel um Gott und rechts in der zweiten Tafel geht es um den Mitmensch. Wir kommen dann noch mehr zu diesen weiteren, also genauer zu diesen Geboten. Zweite Frage. Macht Sinn, Gottes Befreiung als erstes Wort zu zählen? Also, das ist das erste Wort. Und ich sage ja, weil durch das erste Wort wird alles, was nachher kommt, aus einem Gesichtspunkt oder aus einer Perspektive von der Dankbarkeit angeschaut. Das ist ja die Einführung und manche teilen die Zeugebote so einteilen, dass sie das eben nicht als Erstes nehmen, sondern einfach als Einführung. Und dann fängt das erste Gebot dann da an, wo dann eben nach jüdischer Tradition schon das zweite ist. Aber es macht eben Sinn, gemäß der jüdischen Tradition das erste Wort eben wirklich da rauszuheben, weil die 10 Gebote sind an Befreite gerichtet worden. Also das Volk Israel ist aus der Sklaverei von Ägypten rausgeführt worden, ist jetzt an dem Berg Sinai und an das befreite Volk richtet Gott jetzt die Gebote. Und eben, du sollst, kann man einbesetzen mit du wirst keine anderen Götter haben. Das ist überall, wo sollst steht, da kann man überall auch mit du wirst übersetzen. Das heisst, ich erwarte als Gott, sagt Gott zum Volk Israel, ich erwarte, dass du dich mir dankbar wirst erzeigen, weil ich habe dich befreit. Und es ist ganz normal, dass du dich mir wirst dankbar zeigen, weil du bist frei. Du bist jetzt mein Volk. Dritte Frage. Ich sehe, dass die 9 Fragen, das geht easy durch, aber die einen sind ein bisschen länger. Fangen die zweite Gebotstafel wirklich mit dem Vater-Mutter-Gebot an? Das habe ich in dieser Predigt in Davos auch schon aufgezeigt, aber da nochmal. Ich behaupte, das kann niemand wissen, aber ich bin der Meinung, ja. Und zwar aufgrund von dem Epheser 6,2. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Wir haben ja eine Verheißung, die ist da grün, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Aber wie ihr ja seht, gibt es ja noch etwas anderes Grünes. Da auf der linken Seite, bei dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, da heisst es, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also eigentlich stimmt Epheser 6,2 nicht, dass das erste Gebot mit einer Verheißung ist. Eigentlich. Aber es stimmt, wenn man sich das eben so vorstellt, es ist erste Gebot mit der Verheißung von dem moralischen Gebot beziehungsweise von der zweiten Gebotstafel. Und ich hoffe, dass ich das nachher noch gut aufzeigen kann. Die zweite Gebotstafel wird manchmal im Neuen Testament einfach auch als das Gesetz genannt. Das Gesetz ist ein relativ schwieriger Ausdruck im Neuen Testament, weil das ziemlich verschiedene Sachen kann heissen. Und man muss immer im Kontext nachschauen, was ist jetzt ganz genau gemeint. Wir müssen da dabei sagen, vor 2000 Jahren hat man noch keine abstrakte Sprache gekannt. Also wir haben heute sehr akkurate Sprache, schon fast wissenschaftlich geprägt, wo wir eben viele Ausdrücke kreieren, die Gedankengebilde zeigen. Zum Beispiel der Ausdruck Gesetzmäßigkeit, das wird im Römer 7, wird einmal, wo es einfach Gesetz heisst, ist eigentlich gemeint Gesetzmäßigkeit. Das hat halt kein Wort gegeben für das. Und darum muss man immer nachschauen, was ist jetzt genau mit Gesetz gemeint. Und manchmal ist eben mit Gesetz einfach die zweite Gebotstafel gemeint. Wir kommen schon zu der vierten Frage. Macht es Sinn, dass die Gebote 4 und 10 die jeweils letzten und längsten der zwei Gebotstafeln sind? Also das wären 4 und 10. Ich behaupte, ja. Sie unterstreichen damit zwei Disziplinen von Jüngerschaft. Nehmen wir mal die anderen ausblenden und das noch ein bisschen mehr zeigen, weil das ist ja, Sabbatgebot ist eines der längsten Gebote, die wir überhaupt haben in den 10 Geboten. Das ist wahrscheinlich das längste. Aber ich kann nicht Hebräisch, darum kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall ist es wirklich lang. Und das 10. Gebot ist auch ziemlich lang. Und auffallend ist, dass die beiden, zum Beispiel von Knecht redet, vom Magd redet, dann von Vieh, da haben wir zumindest Rind und Esel. Aber da beim Sabbatgebot geht es darum, dass der Sabbat als Gnadengeschenk, das uns einlädt, aus der Gnade zu leben, dass das eben an Knecht und Magd und Vieh weitergeht. Und da beim 10. Gebot, da soll das Begehren eben auf keinen Fall weitergehen. Das heisst, eigentlich haben wir da beim 4. Gebot kann man das vielleicht zusammenfassen mit Gottes Gabe durch uns hindurch fließen lassen. Das Gnadengeschenk vom Sabbat durch uns, also wir sollen selber Sabbat machen und zu den anderen fließen lassen. Wir sind im Neuen Testament nicht mehr an den Sabbat als Tag gebunden, aber Sabbat als Beziehungspflege mit Gott, also sich Zeiten rauszunehmen, um eben mit Gott in Beziehung zu treten, das ist nach wie vor Thema von unserem Glaubensleben. Und das sollen wir also selber aufnehmen und wir sollen das weitergeben. Hingegen eben da beim 10. Gebot geht es darum, dass wir nicht begehren sollen. Und da heisst es, Böses braucht Gedankenstopp. So habe ich das überschrieben. Und eigentlich sind das zwei wichtige Disziplinen der Jüngerschaft. Also das, was von Gott kommt, durch uns durchfliessen zu lassen und hingegen das, was das Böse durch uns bewirken will, zu stoppen. Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Und wir kommen zum zweiten Kapitel, christliche Perspektive auf die 10 Gebote. Ich gehe da relativ schnell durch, weil ich ja eben schon mal darüber predigen konnte. Ich weiss, es sind wahrscheinlich nicht alle dabei gewesen. Aber darum tue ich noch ein bisschen wiederholen. Und die, die natürlich die Predigt gehört haben, dann, die haben natürlich einen gewissen Vorsprung. Aber bei allem gilt, wenn ihr Fragen habt oder so, dürft ihr nachher mich sehr gerne ansprechen darauf. Also, fünfte Frage. Sind die 10 Gebote des Alten Testaments für Christen überhaupt noch gültig? Das muss man einfach mal noch betonen. Ja. Weil Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Also Jesus ist nicht gekommen, um Gebote aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Einerseits, ja gut, das ist, da bin ich halt so viel, ich darf gar nicht erst anfangen, aber wir gehen einfach weiter. Sechste Frage. hat Jesus den 10 Geboten eine neutestamentliche Dimension gegeben? Die könnt ihr euch vorstellen, ja. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist eigentlich alles Fragen, die immer nur mit Ja beantwortet werden. Nein. Okay. Obwohl ich, Paulus, nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Also der Paulus hat vom Gesetz Christi geredet. Und ich behaupte, dass man die 10 Gebote als Gesetz Christi kann lesen, aus neutestamentlicher Perspektive. Fangen wir doch an mit der Einleitung. Erstens, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ja, Jesus hat uns auch aus der Sklaverei herausgeführt. Wir sind durch Jesus Christus erlöst. Schon sein Name Jesus zeigt das an, weil Jesus ist ein Name, der eben offenbart worden ist, dass man Jesus eben soll Jesus nennen. Es ist eigentlich die Entsprechung vom hebräischen Joshua. Also wenn man das Alte Testament im Griechisch liest, dann liest man im Buch Joshua immer von Jesus. Das ist noch witzig. Also Joshua hat Gottes Volk ins verheißene Land gebracht, eben dann vom Berg Sinai ins verheißene Land. Und der Name Jesus bedeutet, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Erretten von seinen Sünden geht nur, indem er ins verheißene Land kommt. Nur dort wird man gerettet von der Sünde. Und Jesus schenkt uns das. Und dann noch Christus, ist ja die Entsprechung, das Griechische für Messias. Messias ist Hebräisch. Und da haben wir im Lukas 4, sagt Jesus, oder tut eben die Schrift vorlesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen und so weiter. Also, wir sind auch befreit. Und zwar noch viel mehr befreit als Volk Israel am Berg Sinai. Und eigentlich darf Gott durchaus etwas von uns erwarten an Dankbarkeit. Und ich denke, dass der Jakobus, der zweimal vom Gesetz der Freiheit spricht, ich denke, dass er den Gedanken aufgenommen hat, Gott hat uns frei gemacht. Und jetzt ist das, was Gott uns an Gesetz, also an Vorgaben gibt, ist ein Gesetz der Freiheit. Das heisst, es richtet sich an Leute, die frei sind. Hätte man auch können Halleluja sagen, aber ist okay. dann haben wir du sollst, wirst keine anderen Götter haben neben mir. Dankbarkeit ist im Neuen Testament ein riesiges Thema. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe Jahre immer gestaunt, wieso das Neue Testament immer so Dankbarkeit betont. Ich fand, ich verstehe das einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, so langsam komme ich immer mehr auf die Spur. Zum Beispiel Römer 12,1. Ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Aber das steht ja nicht so, sondern es steht durch die Erbarmungen Gottes. Und es ist ganz ähnlich, wie das aufgebaut ist, die 10 Gebote. Durch die Erbarmungen Gottes hat Gott sein Volk von der Sklaverei in Ägypten erlöst. Und jetzt findet er, der vernünftige Gottesdienst ist, wenn man sich an das hält, aus Dankbarkeit. Und im Neuen Testament in einem Vers zusammengefasst. Durch die Erbarmung Gottes, Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben, um uns von der Schuld zu befreien, um für unsere Schuld zu zahlen, die Gott uns einfach so vergibt. Schon bereits am Abraham vergeben hat, auf Pump. Und dann hat Jesus am Kreuz gezahlt. Und durch die Erbarmung Gottes ist es nichts als vernünftig. Wenn wir sagen, ja, Jesus hat sich total für mich eingegeben, dann ist doch einfach das eine normale Antwort von der Dankbarkeit, jetzt gebe ich mich für ihn total hin. Halleluja! Dann kommen wir doch zum zweiten Gebot. Das zweite Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da würde ich zum Neuen Testament sagen, das ist doch die Liebesbeziehung, die Verlobung mit Jesus Christus. Er ist unser einziger Verlobter. Also keine Polygamie, sondern nur ein Mann. Also göttlicher Mann, Jesus Christus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Neuen Testament haben wir nicht Götzenbilder oder irgend sowas, sondern wir haben vor allem ein Götz, und das ist der Götz Mammon. Geld, Liebe. Wo unter den Pharisäern grassiert hat. Und das ist eine riesige Warnung an uns. Dass der Judas Iskariot Jesus um Geld verraten hat, ist eine riesige Warnung an uns. Und ich erst so langsam dämmert es mir, wie fast allgegenwärtig das Thema Geld im Neuen Testament ist. Das ist eine Warnung. Geldliebe ist Götzendienst. Das ist ganz ähnlich wie damals zur Zeit von Baal im Alten Testament. Da hat man zwar nicht, ist nicht um Geld gegangen, aber es ist darum gegangen, dass der Regen kommt. Ohne Regen keine Frucht. Und dann ist man quasi verhebelt. Und ohne Geld kein Verdienst. Der Verhebel ist quasi. Gut, wir sind im Wohlfahrtsstaat Schweiz, aber trotzdem, die Geldliebe, das ist, gibt uns eine Art wie Sicherheit, ermöglicht uns so viel. Das ist ein Götz. Und das Dumme ist, wir können den Götz nicht einfach fällen, wir können ihn nicht einfach wegtun, sondern wir müssen lernen, mit Geld umzugehen. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Dann haben wir das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen. Das heisst für mich, dort, wo Gott draufsteht, soll auch Gott drin sein. Eine Absage an Heuchelei. Keine Show, sondern echter Glaube ist gefragt. Dann kommen wir zum vierten Gebot. Der Sabbat. Beziehungspflege im Takt des Schöpfungsrhythmus. Ist das für mich. Dass wir eben wirklich in dieser Beziehung mit Gott bleiben. Jede Beziehung braucht Pflege. Auch Beziehung mit Gott. Auch Beziehung mit unserem Bräutigam Jesus Christus braucht Pflege. Das braucht Zeit. Und dann ist es wunderbar, wenn das im Schöpfungsrhythmus sein darf. Und das Zweite, was das Sabbat dann auch bedeutet, regelmäßige Erinnerung an die Erlösung. Also es ist gut, wenn man in Gottesdienst geht. Ja, regelmäßige Erinnerung an die Erlösung und dass man einfach immer mehr darf vergegenwärtigen, was das wirklich bedeutet für uns. So sind wir durch die erste Gebotstafel durchgegangen. Wir kommen zu der zweiten und dann mache ich es mir ein bisschen einfach. Ich nenne es einfach Geistesfrucht. Easy. Jetzt habe ich ungefähr 7 Minuten gespart oder vielleicht sogar noch mehr. Einfach, das ist Geistesfrucht. Gesundheit. Und jetzt kommt aber noch ein zweites Gebot. Und wer das Gebot kommt? Wie? Ja, nächste Liebe, da haben wir da. Wie? Selbstliebe. Ja, das, ja. Das kommt jetzt da nicht vor, aber ja, ja, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. He? Ja, genau. Aber jetzt im Neuen Testament gibt es wirklich, es gibt das 11. Gebot. Ja, das wäre auch ein Gebot, aber es gibt ein Gebot, wo Gebot genannt wird. Ja, das ist die Zusammenfassung von dem. Dang. Bruderliebe. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Also er sagt nicht, ein anderes Gebot gebe ich euch. Er tut also die Gebot nicht einfach auflösen, wie er gesagt hat in der Bergpredigt. Ich löse es nicht auf, sagt Jesus. Sondern er gibt ein Neues. Eins oben drauf. Wow! Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und dann, aus Galater 6,2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also, da kommt noch etwas dazu. Wenn man die Worte von diesem neuen Gebot da alles zusammennimmt, dann merkt man, dass Jesus das ziemlich ernst gemeint hat. Also, er sagt, da Johannes 13, 34 bis 35, habe ich ja schon ein bisschen gelesen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also eigentlich tut er uns eine sehr effiziente Missionsmethode verraten. Und dann aus Johannes 17, aber nicht für dies allein bitte ich, das ist aus dem Gebet von Jesus, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, das wäre jetzt wahrscheinlich zum Beispiel mir, oder? Damit, das ist im Griechischen immer das Wort Hina, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, das ist auch wieder das Wort, im Griechischen eigentlich Hina, also das, auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich denke, das ist der Geist Gottes. Dass sie eins seien. Wunderbare Geistesfrucht. Wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist das 11. Gebot. Halleluja. Ist immer gut, gell? Das Verb hin, nicht Verb, Präposition wird das wahrscheinlich irgendwas sein, oder weiß auch nicht was. Hin zum Zweck, das. Also, Jesus ist da mit dem Gebot sehr zweckorientiert. Und er sagt, das ist das Echtheitsmerkmal von wahren Christen. Ui, 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 ui. Das sagt man jetzt besser, nicht Halleluja, sondern denkt, gut, jetzt kommen wir zu der Reihenfolge der zwei Gebotstafeln. Jetzt geht es weiter. Also, es war jetzt Wiederholung. Für die Predigt gehört haben. Jetzt fangen wir erst so richtig los. Sind ihr aufgewärmt? Locker? Haben wir noch genug Luft? Okay, wir gehen wieder zu unserem Gebot und kommen zu einer Frage. Siebtens. Muss die Reihenfolge der zwei Gebotstafeln beachtet werden? Ja. Es ist schon meistens ja. Da lese ich aus Lukas 10. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, also Jesus, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Nicht was liest du, sondern wie liest du? Und jetzt kommt eine sehr interessante Antwort. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist die Zusammenfassung von der ersten Gebotstafel. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung von der zweiten Gebotstafel. Und Jesus antwortet. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Und ich behaupte, Gottes Gesetz muss von links, also von der ersten Gebotstafel, nach rechts gelesen werden. Zweite Gebotstafel. Dann Matthäus 22. Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Denn Jesus antwortet, aber sprach zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist die Zusammenfassung von der ersten Gebotstafel. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nein, jetzt dich selbst. He? Das ist die zweite Gebotstafel. Und da sieht man schön, wir müssen von links nach rechts lesen. In dieser Reihenfolge. Das hat nachher noch eine tiefere Bedeutung. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wunderbare Zusammenfassung der zehn Gebote. Dann kommen wir zu der achten Frage. Können die zwei Gebotstafeln, jetzt geht es richtig los, in Glauben und Gesetz unterteilt werden? Ja. Oh, Überraschung. Ja, das ist wirklich meine Behauptung. Und jetzt müssen wir wirklich so ein bisschen tiefer gehen. Also ich habe es so schön gekürzt, aber das Wichtigste soll alles drin sein. Zuerst möchte ich mal aufzeigen, dass der Glaube von Abraham, wo er noch Abraham geheißen hat, eigentlich dem Glauben, wo da in der ersten Gebotstafel beschrieben wird, sehr ähnlich ist. So hat zum Beispiel Gott zum Abraham gesagt, geh aus deinem Land. Die Israeliten sind aus dem Land Ägypten rausgeführt worden. Also beides Mal geht es darum, man ist rausgegangen. Man geht aus dem götzendienerischen Umfeld, geht man raus, wird man rausgerufen. Dann ist es ziemlich auffällig, wie viel Mal das da um ein Segen geht von der Nachkommen. Auch bei den zehn Geboten geht es sehr stark um das Segen vom Nachkommen. Es geht aber beim Abraham auch um Fluch und auch in den zehn Geboten, da in der ersten Gebotstafel, geht es auch unter anderem um Fluch. Ich möchte damit einfach aufzeigen, wenn man den Glauben vom Abraham zusammennimmt und die erste Gebotstafel anschaut, dann muss man sagen, wow. Ja, also, er hat wirklich keine anderen Götter gekannt. Für ihn war nichts wichtiger als Gott, nicht einmal sein Sohn Isaac. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor, um Abraham im Himmel mal zu begegnen. Wenn er mich dann mal fragt, Markus, wie bist denn du mit dem Götzgeld umgegangen? Ich sage, ja, ich wollte möglichst gut damit haushalten und so. Und dann würde ich fragen, ja, also, bist du bereit gewesen, für Gott alles zu investieren? Ich würde sagen, ja, also, schade, ich meine, wir haben zum Beispiel das Zehnte, also die hat Zehnte ist zum Beispiel etwas, wo man wirklich sich daran halten kann und so. Und der Abraham, der hat einfach alles gegeben. Alles. Und hat es dann geschenkt bekommen auf eine wunderbare Art und Weise. Also du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Abraham hat das voll gelebt. Und der Abraham hat ganz sicher keine Heuchelei geglaubt. Ja, zwischendurch ein bisschen gelogen und so, aber er hat... Aber ein Heuchler war er nicht. Oder ist zumindest überführt worden, sagen wir es mal vielleicht so. Dann das Sabbatgebot hat er natürlich nicht gekannt, aber er hat sich durchaus Zeit genommen für die Beziehungspflege. Das sieht man, weil er ja Gott auch geopfert hat. Denn Jesus hat uns eigentlich auch rausgeführt. Johannes 15. Darum behaupte ich, die erste Gebotstafel ist eigentlich Glauben. Das ist nicht Gesetz, wie wir, das ist nicht Gesetzlichkeit oder irgend sowas. Das ist Glauben. Wenn Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Also auch wir sind rausgerufen. Aus der Sklaverei von der Sünde rausgerufen. Und er tut dann das nochmal betonen, gerade in Johannes 17, 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Also unsere Identität ist, wir gehören nicht zu dieser Welt, aber sind in dieser Welt. Wir sind herausgerufen. Wie das Volk Israel aus Ägypten rausgerufen worden ist und mit Macht in das verheißene Land eingeführt worden ist, so sind wir aus der Sünde rausgerufen worden und mit Macht, durch die Macht von Jesus Christus, durch die Macht Gottes, ins verheißene Land eingeführt worden, ins Reich Gottes, wo wir dürfen frei werden, frei sein und immer mehr frei werden von der Sünde. Die Kaffeemaschine bestätigt das. Da braucht es nicht mal mehr ein Amen, das ist schon fast mechanisch eingebaut. Und jetzt möchte ich aufzeigen, dass die zweite Gebotstafel als Gesetz gelesen werden kann. Ich behaupte, Gesetzlichkeit ist eine Lesart, die Gott ermöglicht hat. Okay, zum Beispiel Römer. Und jetzt fährt sie schon aus dem letzten Loch an verpfeifen. Das ist wahrscheinlich wegen Römer 7. Römer 7, 7 bis 13, da fährst du wirklich aus dem letzten Loch an verpfeifen. Da tut der Paulus den Mensch beschreiben, der in der Gesetzlichkeit gefangen ist. Und jetzt müsst ihr mal darauf achten, alles, was der Paulus da über Gesetz sagt, passt nicht zu der ersten Gebotstafel. Er hat mit der ersten Gebotstafel rein nichts zu tun. Außer man macht das Sabbatgebot zu einem totalen Gesetz. Dann schon. Aber Jesus hat uns eben klar gesagt, er ist der Herr über den Sabbat und der Sabbat ist nicht dazu da, dass wir am Sabbat dienen, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Und darum habe ich das jetzt auf diese Seite genommen, nicht als ein Gesetz, im Sinn von, das musst du ganz genau so erfüllen, sondern eben als Beziehungspflege. Und jetzt da, also wenn man das jetzt da liest, kannst du nur da irgendwo einordnen. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Und mit Gesetz ist wirklich nur die zweite Gebotstafel gemeint. Denn auch von der Begierde, das wäre jetzt da, oder? Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsteln. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot, das ist eigentlich das brutalste Gebot, weil eigentlich jede Sünde mit Gelüsten anfängt oder mit Begehren anfängt. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das heisst, ohne Gesetz, wenn wir gar kein Gesetz hätten, wir haben ja auch noch das Gesetz des Gewissens, aber wenn wir gar kein Gesetz hätten, dann wüsste man gar nicht, was Sünde ist. Wir hätten gar keine Sündenerkenntnis. Aber durch das Gesetz wird eben die Sünde richtig offenbar. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, wahrscheinlich als ganz kleines Kind, weiß auch nicht, zweijährig, dreijährig und so. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Weil der Paulus einen Menschen beschreibt, der das aus eigener Kraft hat wollen erfüllen. Ich möchte erinnern, was ich geschrieben habe, das Gesetz muss von links nach rechts gelesen werden. Wenn es nur rechts liest und in dem bleibst, machst du brutal zweite. Dann Römer 13, 8 bis 10. Was da der Paulus beschreibt, bezieht sich auch nur auf die zweite Gebotstafel. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt merkst du, was er mit Gesetz meint, nämlich die zweite Gebotstafel. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist die zweite Gebotstafel. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also da sieht man, dass der Paulus manchmal, wenn er von Gesetz redet, nur die zweite Gebotstafel meint. Übrigens, etwas Ähnliches kann man auch bei Jesus beobachten. In gewissen Gesprächen merkt man, dass er sich nur auf die zweite Gebotstafel bezieht. Aber so eben müssen wir kürzen. Jetzt kommen wir zu der Zusammenfassung. Okay. Und zwar Galater 6, 3, Galater 3, 8 bis 12. Und da gibt es eine Zusammenstellung von Glauben und Gesetz. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das anbringen mit diesen zwei Gebotstafeln. In dir werden gesegnet werden alle Nationen, hat Gott zum Abraham gesagt. Folglich, schreibt der Paulus, werden die, die aus Glauben sind, weil der Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also einfach glauben. Keine anderen Götter haben neben Gott. Keine Heuchelei. Beziehungspflege mit Gott. Wer das lebt durch Jesus Christus, der wird mit dem Abraham gesegnet.
Halleluja.
Halleluja. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das sind alles Sachen, die man tut. Und auf der linken Seite, die erste Gebotstafel, das sind Sachen, die man glaubt. Du kannst, natürlich kommt das Tun schon daraus raus, aber in erster Linie ist es einfach der Glaube in der ersten Gebotstafel. Aber da geht es darum, das zu tun. Und der Paulus beschreibt da jemanden, der das einfach tun will, und zwar unabhängig vom Glauben. Darum sage ich, Gesetzlichkeit ist eine Lesart vom Alten Testament. Ich kann sagen, von der Bibel. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Glauben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Jetzt, um das noch weiter zu erklären, darf ich zuerst noch schnell zeigen, Gottes Gesetz muss von links nach rechts gelesen werden. Gesetzlichkeit fokussiert sich aufs Tun und vernachlässigt Beziehung mit Gott. Das ist etwas, das nicht zweckdienlich ist. Der Paulus sagt, dann stehst du unter Fluch. Weil du schaffst es nicht. Geht einfach nicht. Das erzieht uns Menschen. Weil wir müssen feststellen, ich habe Kraft nicht, um das zu machen. Ich brauche göttliche Kraft. Jetzt das Wort, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, das ist auch noch schwierig zum Verstehen, oder? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was ist denn gerecht? Also als erstes können wir mal sagen, der Abraham ist gerecht gewesen, weil er glaubt hat. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne und so weiter. Aber Jesus wiederum hat in der Bergpredigt gesagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen und so weiter. Und dann sagt er, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ups. Wenn wir jetzt aber das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, und das hat er zu den Jüngern gesagt, eben aus der Perspektive vom Glauben anschaut, dann merkt man, das ist eigentlich Geistesfrucht. Und dann versteht man das wieder. Also, der Gerechte wird aus Glauben leben, das heisst, der Gerechte hat ein Geheimnis. Und sein Geheimnis ist Glauben. Und weil er Gott durch Jesus Christus glaubt, ist er gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Darum ist er Jesus ans Kreuz gegangen. Und jetzt ist er in den Augen Gottes gerecht. Und weil er den Geist Gottes jetzt empfangen darf als Christ, wird er Geistesfrucht hervorbringen und die Geistesfrucht wird sich in gerechtem Lebensstil zeigen. Also, wir werden zuerst gerecht gesprochen, quasi wir werden in Gottes Augen zuerst gerecht und nachher geht es darum, dass wir gerecht leben. Und wenn wir Briefe von Paulus anschauen, sind die immer so aufgebaut. Zuerst ist die Lehre, eben, wo es um den Glauben geht, wie man den Glauben lebt. Und nachher wird es praktisch, wie man eben Gerechtigkeit lebt. Jetzt so ein bisschen plump zusammengefasst. Wenn man die zwei Gebotstafeln wie trennen tut voneinander, dann nachher kommt man entweder in die Gesetzlichkeit rein, dass ich mich auf das Tun fokussiere und Gottes Beziehung vernachlässige. Oder ich komme eben ins Gegenteil rein, dass ich nur noch von Gottes Beziehung rede, aber mein Lebensstil tut meinen Glauben gar nicht manifestieren. Das wäre dann eigentlich religiöse Schwärmerei, würde ich so benennen. Und damit kommen wir zum Schluss. Wow, das ist ziemlich punktlandig. Ja? Zum Finale. Wir steigen wieder ins Gesetz ein. Und selbstverständlich kommt die neunte Frage. hast jetzt gerade die Pointe vorweg. Alles in Ordnung. Können Menschen die moralischen Gebote 5 bis 10 beziehungsweise die zweite Gebotstafel, beziehungsweise die zweite Gebotstafel aus eigener Kraft einhalten? Und das kennen ihr jetzt alle, oder? Nein! Geht nicht! Wer Gottes Gesetz aus eigener Kraft erfüllen will, das ist eben Gesetzlichkeit, bekommt Sündenerkenntnis. Das ist das höchste Gut der Gesetzlichkeit. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also wer einfach sich da rechts bewegen will, wer denkt, ich muss mir einfach noch ein bisschen mehr Mühe geben. Und noch ein bisschen mehr Kraft mobilisieren. Der ist irgendwie falsch abgebogen. Wir müssen aus der Glaubensbeziehung mit Gott leben. Und darum möchte ich natürlich jetzt auch positiv enden. Und zwar mit einem wunderbaren Wort von Jesus. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, an mich glaubt. Das bezeugt, dass Jesus mein einziger Gott ist. Also Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Jesus mein einziger Weg ist. Dass Jesus meine Wahrheit ist. Dass Jesus mein Leben ist. Der darf trinken. Von Jesus. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn man jetzt die Ströme nicht einfach so denkt, ja, ich hatte einen wunderbaren geschäftlichen Erfolg und so Wohlfühlleben durch Jesus Christus, weil ich aus dem Glauben lebe. Einfach so etwas denkt, dem empfehle ich, schau dich mal die zweite Gebotstafel an. Das sind doch Ströme von lebendigen Wassers, wo durch dich dürfen durchfließen und die Mitmenschen merken, ah, mit dem kann man gut sein. Dann wirst du nicht übers Ohr gehauen, dann kommst du nicht, weiss ich, wieder an. Ist gut. Das ist Geistesfrucht. Und so kann man die zwei Gebotstafeln bzw. die 10 Gebote für uns Christen als ein Tool brauchen, um eben zu verstehen, was es bedeutet, aus dem Glauben zu leben. Und dass wer aus dem Glauben lebt, eigentlich ganz natürlich eben dann Geistesfrucht hervorbringt und dass das einfach zusammengehört. Und so erstaunlich ist, dass das Gott schon im Alten Testament auf einer niedrigeren Stufe eben kundgetan hat. Dort ist es darum gegangen, eben befreit von Ägypten. Und wir sind jetzt befreit von Sünde. Und das verheißene Land ist für uns nicht Israel. Das ist auch schön Israel, oder? Das verheißene Land ist für uns das Reich Gottes, wo die Sünde keine Macht hat. Und je mehr das Reich Gottes in meinem Leben sich kann manifestieren, je mehr Jesus in mir kann wohnen und nicht nur dahin vegetieren, sondern in meinem Herz wohnen, je mehr tut sich das Reich Gottes manifestieren in meinem Leben. Und je mehr will ich einfach nach der zweiten Gebotstafel leben als Geistesfrucht. Und das ist mein Gebet, dass wir Jesus Christus erkennen als der, der uns das Lebenswasser schenkt. Wir dürfen zuerst im Glauben aufnehmen und dürfen das nachher durch uns durchfließen. Ich bete. Herr Jesus, wir sagen einfach Danke für das Wunder, das du vollbracht hast, dass du am Kreuz für unsere Sünden gezahlt hast Und dass wir es durch dich dürfen mit dem himmlischen Vater in Verbindung treten. Der Geist Gottes dürfen in unserem Herzen wohnen haben. Und einfach dürfen an dem festhalten, dass der Geist Gottes durch den Glauben in unser Herz ja, so richtig sich darf, ja, richtig darf breit machen und alle Kammern darf erfüllen und dass es durch unser Herz durchgehen darf zu unseren Mitmenschen. Das ist unser Gebet und wir bitten dich, dass dein Geist Gottes uns noch weiter in all deine Wahrheit hineinführen tut und sage dir Danke dafür. Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander.